Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Unser Sachbuchmagazin. Und da haben wir ja heute darüber gesprochen, wie Strukturen zu Ungleichheit führen, wie Machtmonopole entstehen, finanzielles Ungleichgewicht. Und das sind ja insgesamt Ungleichheiten, die in der Pandemie oft noch zugenommen haben. Was dagegen tun? Es gibt einen ziemlich radikalen Vorschlag, der seit einigen Jahren immer wieder auf dem Tisch landet, und das ist der Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das ist dann, manchmal habe ich den Eindruck, so ein bisschen so ein Allheilmittel, und allein das macht mich so ein bisschen skeptisch. Barbara Preinsack ist Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Uni Wien, und die untersucht in ihrem aktuellen Buch Vom Wert des Menschen, wie realistisch die Idee eines solchen bedingungslosen Grundeinkommens ist. Guten Tag nach Wien, Frau Preinsack.
Guten Tag, Herr Raphansel.
Ja, zurzeit sind Sie natürlich als Wissenschaftlerin auch viel damit beschäftigt, zu untersuchen, wie sich die Pandemie auf das Leben der Menschen auswirkt. Wie sehr steht da jetzt auch dieses Buch im Eindruck der Corona-Krise?
Also den Entschluss, dieses Buch zu schreiben, den hatte ich vor dem Beginn der Krise gefasst. Die Corona-Krise hat das Ganze natürlich zugespitzt und hat in vielen Ländern dieses Thema Grundeinkommen noch viel aktueller werden lassen. Und es ist zum einen deshalb, weil Menschen einfach auch diese Ungleichheiten sehen, die sind viel stärker sichtbar, und weil es mehr existenzielle Ängste gibt. Und diese existenziellen Ängste haben auch viele Menschen, die sich vorher sicher geglaubt haben. Und das scheint eine größere Offenheit gegenüber Debatten dieses Themas zu bewirken.
Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist viel breiter als einfach nur in Anführungsstrichen Geld. Das deutet der Buchtitel von Ihnen ja schon an, Vom Wert des Menschen. Geht es eigentlich mehr um Würde, Solidarität?
Also für mich ist das Geld kein Selbstzweck, auch beim bedingungslosen Grundeinkommen nicht. Was ich in dem Buch auch versuche zu zeigen, durch die Gespräche mit Menschen, die da vorkommen, aber auch mit dem Hinweis auf Debatten in anderen Ländern: Wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen sicherstellen soll, dass alle Menschen genug für ein würdevolles Leben haben, dann ist im Idealfall ein Teil dieser Befriedigung der Grundbedürfnisse nicht über Geld, sondern zum Beispiel über öffentliche Daseinsvorsorge, über den öffentlichen Transport, über die Krankenversorgung, Bildung. Also alle diese Dinge, die man, wenn man sie aus öffentlicher Hand bekommt, nicht mehr am freien Markt kaufen muss als einzelner Mensch. Und das, was man sozusagen nicht zur Verfügung gestellt bekommt über die öffentliche Daseinsvorsorge, das würde dann als Geld ausbezahlt werden. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, wenn man es genau nimmt, ein bedingungsloses Grundeinkommen aus Geldanteilen und aus Nicht-Geldanteilen besteht.
Das macht es ja so spannend, weshalb die Diskussion gar nicht so sehr entlang ideologischer Linien verläuft, wie ich das gedacht hätte. Also Sie reisen wirklich durch die ganze Welt, treffen und gucken sich Projekte an in den USA, in Australien, in Finnland, natürlich in Österreich, in Deutschland. Und es gibt durchaus so liberale Politiker, die dann ganz klassisch vertreten, das sei also des Teufels ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber Sie treffen zum Beispiel ein Paar in Nordengland, in einer wirklich völlig runtergewirtschafteten Gegend, wo die Menschen echt mehr staatliche Unterstützung brauchen könnten. Aber auch die sind gegen ein Grundeinkommen. Warum?
Genau, in dem konkreten Fall, und dieses Paar ist auch repräsentativ für das, was viele andere Menschen sagen. Sie sagen, wenn wir jetzt unter Anführungszeichen einfach nur Geld an Menschen auszahlen, die es schwer haben, dann lenken wir wieder von den strukturellen Problemen ab. Das heißt, also in den Grundeinkommensmodellen, die jetzt nicht für einen kleinen, schlanken Staat eintreten und die sich nicht als sehr liberale Modelle verstehen, die sehen immer schon auch vor, dass die öffentliche Daseinsvorsorge, dass die öffentliche Verantwortung für die Menschen durch ein Grundeinkommen nicht zurückweichen darf. Mir persönlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht den Menschen einfach sagt, hier hast du Geld und alles andere ist jetzt egal, reg dich nicht mehr auf, geh aus dem Arbeitsmarkt raus. Also das Geld darf kein Abspeisen der Menschen, keine Stilllegungsprämie sein.
Ja, Stilllegungsprämie ist so ein ganz böses Wort für einen sich verändernden Arbeitsmarkt, wenn Menschen zum Beispiel durch künstliche Intelligenz oder Roboterisierung ihren Job verlieren und eben keinen dieser neu entstehenden Jobs bekommen. Das ist einer der Kritikpunkte, und es gibt zuhauf Kritikpunkte. Ein zweiter ist, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich so eine Art Herdprämie unter neuem Namen ist. Also Frauen wieder zurück in die Heimarbeit drängt.
Das ist ein Kritikpunkt, den ich oft höre und den ich gar nicht wegwischen möchte. Ich glaube, gerade in Ländern, wo es um die Geschlechtergerechtigkeit nicht gut bestellt ist, ist das eine reale Gefahr. Die Frage ist allerdings, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen Frauen in der Summe schlechter stellen würde, als es jetzt der Fall ist. Es ist ja nicht so, dass es heute nicht schon die Tendenzen gäbe, den Frauen aus dem Arbeitsmarkt zu drängen, auch zum Teil über politische Inhalte. Das heißt, man müsste dieser Gefahr zum Beispiel durch Jobgarantien für Frauen, die nach Karenzzeiten wieder einsteigen oder ältere Arbeitnehmerinnen, die ihren Job verloren haben, über diese Instrumente müsste man dieses Problem lösen. In der Summe glaube ich, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen gerade für Frauen mehr Vor- als Nachteile hat, weil auch sehr, sehr, sehr viele Frauen von Armut betroffen und von Armut bedroht sind.
Ein zweiter üblicher Einwand ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen belohnt Faulheit. Gerade diese Woche noch hat der deutsche Arbeitgeberpräsident gesagt, statt die Grundsicherung in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu entwickeln, das würde die Arbeitsanreize verringern, muss alles dafür getan werden, die Menschen wieder schnell in die Arbeit zu bringen. Stimmt das? Was zeigen die Untersuchungen? Macht Grundeinkommen faul?
Also es gibt derzeit und nach heutigem Stand kein einziges Land, in dem ein sogenanntes universelles bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wurde. Also ein Grundeinkommen, das für alle gilt. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, diese Frage jetzt auch auf wissenschaftlicher Basis mit Ja oder Nein zu beantworten. Allerdings gibt es natürlich Experimente mit bedingungslosen Grundeinkommenszahlungen an bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und hier sehen wir, dass die Erwerbsarbeit nicht wesentlich zurückgeht. Das heißt, es gibt keinen Beweis dafür, dass es nicht eintreten würde. Es gibt keine starken Indizien, dass es eintreten würde. Auch wenn man Menschen hypothetisch fragt, ob sie ihre Erwerbsarbeit aufgeben würden, sagen die meisten nein. Es ist auch, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten, dass ja viele Menschen auch Arbeit tun, die nicht bezahlte Erwerbsarbeit ist, die ja auch nicht faul sind. Also ich würde bereits die Prämisse dieser Frage, dass alle, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen, jetzt faul sind, diese Prämisse würde ich natürlich auch schon angreifen. Es gibt manche Menschen, die faul sind, die Mehrheit ist es nicht.
Und der größte Kritikpunkt lautet, das bedingungslose Grundeinkommen sei schlicht unbezahlbar. Ich war jetzt überrascht, wie viele verschiedene Modelle Sie gefunden haben, in denen das schon ziemlich konkret durchgerechnet worden ist. Also nur mal so ein Beispiel. Es gibt ein Modell für Österreich, da würde 1.000 Euro an jeden Erwachsenen ausgezahlt, 500 Euro für jedes Kind. Gleichzeitig würden Gehälter und Löhne komplett von Steuern und Abgaben befreit und gleichzeitig würden die Konsumsteuern, also Mehrwertsteuer, auf 100% erhöht. Gehen solche Rechnungen auf?
Also die Rechnungen gehen manchmal am Papier auf. Ob sie wirklich aufgehen würden, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil jedes Modell natürlich Annahmen trifft. Und wenn man diese Annahmen ändert, dann fällt das Modell manchmal in sich zusammen.
Zum Beispiel?
Wenn man zum Beispiel Annahmen darüber macht, wie sich es auf das Konsumverhalten auswirken würde, wie sich es auf die Konsumgüterpreise auswirken würde, wie sich es auf die Erwerbsarbeit auswirken würde. Das sind Annahmen, auf denen diese Modelle dann auch beruhen, die ja nicht beweisbar sind, solange wir das nicht beobachten können, auch in einem Experiment. Also wie die Löhne sich entwickeln würden, das ist auch eine sehr komplexe Frage. Es gibt generell, und ich glaube, das ist der Punkt, generell ist es immer ein Fehler zu sagen, wir haben so und so viele Millionen Einwohner, wir rechnen jetzt mal 1.000 und das sind die Kosten des Grundeinkommens. So ist es natürlich nicht. Also man müsste sich ansehen, in welches Steuermodell ist es eingebettet, wie viele Ersparungen gibt es dann und dann hätte man den zusätzlichen Finanzbedarf. Und da gibt es zwei Hauptansätze, den Ansatz, den Sie erwähnt haben.
Mit der Konsumsteuer. Genau,
und zusätzlich einige neue Steuern werden eingeführt. Die Konsumsteuer wird erhöht, Abgaben auf Arbeit kommen weg. Ich bin keine Anhängerin dieses Modells, sage ich ganz offen. Das würde, glaube ich, sozial sehr ungerecht sein. Der zweite große Ansatz sind Modelle, die die Einkommensteuern nicht abschaffen würden, sondern der Höchststeuersatz würde sogar schon bei etwas geringeren Einkommen ergreifen, als es heute der Fall ist. Aber dafür würde das Grundeinkommen auf die Einkommen draufkommen und würden dann eben mit dem Steuersatz, den man zahlt, mitversteuert werden. Das heißt, wenn ich heute wenig Einkommen habe, dann spüre ich das viel, viel mehr, als wenn ich viel Einkommen habe. Und zusätzlich sehen diese Modelle auch vor, dass Vermögen stärker besteuert werden. Das heißt, die Millionärin, das ist ja auch immer ein Argument, das man bringt, warum soll es die Millionärin bekommen? Die Millionärin bekäme es und würde mit dem Spitzensteuersatz mitversteuert werden. Und sie würde aber an anderer Stelle über die Versteuerung von Vermögen viel mehr beitragen, als es heute der Fall ist.
Man merkt, der Teufel steckt da wirklich im Detail. Ich war wirklich auch überrascht, wie viele Modelle, ich habe es gerade schon angedeutet, Sie da vorführen, die schon durchgerechnet worden sind. Ich habe eine Menge gelernt, ich habe aber vor allem auch gelernt am Ende, es sind noch unglaublich viele Fragen offen. Was hat Sie am Ende überzeugt? Gibt es da so den einen Gedanken?
Für mich ist es wichtig, in einer gerechteren Gesellschaft zu leben, in der es keine Armut gibt. Und wenn ich daran glaubte, dass ein wirklich treffsicherer Sozialstaat, der gerade in Zeiten, wo Menschen häufig von Jobwechseln betroffen sind, auch zum Teil ihre Arbeit verlieren und durch unterschiedliche Lebensphasen gehen, wenn ich daran glaubte, dass der Sozialstaat so verändert werden kann, dass auch wirklich effektiv Armut vermeidet, dann wäre das mein Ziel. Ich glaube es nicht. Ich bin eine Anhängerin des Wertes, dass man es als Menschenrecht anerkennen sollte, dass jeder Mensch gerade in reichen Ländern genug haben soll, um ein würdevolles Leben zu führen. Und um dieses Ziel durchzusetzen, scheint mir das bedingungslose Grundeinkommen, wenn nicht die perfekte Lösung, so doch die derzeit beste.
Das sagt Barbara Preinsack, Politikwissenschaftlerin in Wien und Autorin des Buches Vom Wert des Menschen, warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Das kostet 20 Euro und ist bei Brandstätte erschienen. Vielen Dank, Frau Preinsack.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen.